Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, ich bin der Geschäftsführer von CIC und ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Ausgabe. Die Zeit rennt im Moment. Es ist schon wieder eine Woche rum. Letzte Woche hatten wir unsere Veranstaltung in Frankfurt im Allianzpalais und ich möchte einfach an dieser Stelle noch einmal Danke sagen an die vielen, vielen positiven Feedbacks, die mich in der letzten Woche erreicht haben. Es war natürlich eine tolle Veranstaltung in einem tollen Ambiente und es hat natürlich riesen Spaß gemacht, mal sich wieder auf Augenhöhe zu Themen auszutauschen und vor allen Dingen auch noch danach, dass wir in einer tollen Atmosphäre noch viele, viele herzliche und interessante Gespräche auch führen konnten. Und natürlich auch ein riesen positives Feedback für den tollen Auftritt der Brüder Jökel im Rahmen unseres Interviews, was wir da gemeinsam führen konnten. Und es hat hier natürlich schon viele Fragen gegeben und viel Interesse natürlich daran, wie es die Brüder Jökel geschafft haben, mit ihrem Team etwas so Außergewöhnliches zu bewegen in den letzten Jahren und das vor allen Dingen in einer Branche, die sicherlich mit sehr schwierigen Vorzeichen versehen ist. Wer da natürlich Interesse hat, mehr darüber zu erfahren, kann mich natürlich gerne kontaktieren oder natürlich auch gerne natürlich sich bei Jökel selbst mal informieren. Das ist natürlich immer möglich und wir haben natürlich auch zahlreiche weitere Veranstaltungen. Ich erinnere nur an unsere Roundtables, wo wir hier natürlich auch genau diese Dinge auch vertiefen können und viel Input dazu liefern, was es heißt, mit Strategie und mit Kultur auch zu arbeiten. Und ist an dem Abend, glaube ich, auch sehr deutlich geworden. Und das möchte ich auch noch mal betonen, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, um da Ziele zu erreichen oder auch Kultur im Unternehmen auch zu leben. Und ich fand es sehr spannend, auch mal von einem sehr, sehr jungen Unternehmen das auch dargestellt zu bekommen, die sich auch dieses Jahr bei Great Place to Work da top platziert haben und mit einer ganz anderen Form von Kultur auch da Wertschätzung mit ihren Mitarbeitern auch leben und sicherlich auch sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs sind. Aber ich glaube, es ist auch sehr deutlich geworden, auch in den vielen Tischgesprächen, die wir nachher noch hatten, dass der Ansatz, den wir mit unserer Systematik und Didaktik auch verfolgen, auf jeden Fall der Garant dafür ist, hier mit höchster Mitarbeiterzufriedenheit zu agieren und damit auch all das, was man sich vorstellt, im Great Place to Work Kontext zu erreichen, auch umsetzen kann. Heute haben wir jetzt ein ganz, ganz spannendes Thema in unserem Podcast. Und ich muss kurz erklären, ja, was wir heute machen. Und zwar, wir haben heute innerhalb des Podcasts einen kleinen Rollentausch vorgenommen. Und zwar, ich werde mich in die Rolle des Befragten geben. Und die Fragen stellt mir mein Sohn David Schmaler, den auch ja mittlerweile doch einige auch kennen, der auch im letzten Jahr als Werkstudent bei uns gearbeitet hat, bei CIC, und der ja auch mittlerweile, viele wissen es ja, sogar mit mir gemeinsam Geschäftsführer in der Holding ja auch ist, und er studiert International Business, ist natürlich hier auch sehr engagiert, auch unterwegs, und wir haben natürlich nicht nur mit ihm, sondern natürlich auch mit seinem älteren Bruder Niklas, der auch International Business studiert hat. Wir haben natürlich immer sehr, sehr spannende Gespräche in unserem Gesamtkontext, auch im Rahmen unserer Familie. Und jeder, der Vater oder Mutter ist, weiß, dass wenn die Kinder in einem gleichen oder ähnlichen Kontext ja unterwegs sind, es immer natürlich sehr kritische Gespräche auch gibt, weil man natürlich hier nochmal ganz anders auch reflektiert wird. Und viele kennen es ja auch aus diversen Nachfolgethematiken, mit welchen Friktionen das Ganze auch oftmals versehen ist, weil es da unterschiedliche Blickwinkel und Ansätze gibt, natürlich über die unterschiedlichen Generationen hinweg. Aber natürlich auch viel Harmonie, wenn man natürlich auch eine gemeinsame Vision hat oder auch gemeinsame Werte auch teilt. Und David beschäftigt sich gerade aktuell sehr intensiv mit dem Thema Resilienz. Und dazu hatten wir auch schon mehrere intensive Gespräche auch, was Resilienz für Menschen bedeutet, was Resilienz für Organisationen bedeutet. Und er hat mir dazu einige Fragen gestellt oder wollte mir dazu einige Fragen stellen.
Und mit meinen Antworten wollte er in seinem Studium dann entsprechend weiter agieren. Und ich habe gesagt, David, lass uns das Ganze entsprechend sogar mal gleich aufnehmen oder aufzeichnen. Und wenn das Ganze dann auch gut ist, dann werden wir daraus einen Podcast machen. Und ich denke, das ist uns gelungen. Es sind spannende Fragen und ich hoffe, ich habe da sehr interessante Antworten dazu gegeben und wünsche Ihnen viel, viel Spaß bei unserem heutigen Podcast zum Thema Resilienz.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Und ich würde direkt anfangs mit einer relativ grundlegenden Frage reinstarten. Wie du weißt, geht es ja bei mir bei der Bachelorarbeit um das Thema Resilienz. Was bedeutet das denn überhaupt für dich? Wie würdest du das definieren?
Resilienz ist natürlich im Moment ein sehr gern genutzter Begriff, der immer wieder in persönlichen Kontexten, aber natürlich auch im Zusammenhang mit dem, was wir tun, im Rahmen von Entwicklung von Unternehmensprozessen oder Führungsteams natürlich gern genutzt wird. Dass Resilienz natürlich die Bedeutung hat, dass es Menschen und Organisationen natürlich Stärke, Sicherheit, Kraft und so weiter gibt. Und natürlich auf der anderen Seite das, was wir im Moment ja bei Menschen oder auch in Organisationen immer wieder erleben, dass Leute mit Burnout-Symptomatiken oder Erschöpfungssystematiken oder Krankheiten zu tun haben, dass das genau das Gegenteil von Resilienz ist. Ja, das heißt, dass wir, wenn wir einen Menschen dazu begleiten und entwickeln, dass er Stärke, Halt, Orientierung, Sicherheit und so weiter gewinnt, ja, mit allem, was dazugehört, ist ein komplexes Thema, werden wir sich gleich noch drüber sprechen, dass er natürlich dann dadurch automatisch, wenn er das alles hat, natürlich eine hohe Resilienz hat und damit die Gefahr, dass er in einen Burnout oder in eine Erschöpfungssystematik fällt, natürlich dadurch automatisch geringer wird. Also man kann es wie eine Schieberegler-Skala sehen, wenn man einen Mittelwert hat und sagt, je weiter ich den Hebel nach links schieben kann, je höher die Resilienz, desto niedriger die Gefahr einer psychosomatischen Erkrankung oder eines Ausgebranntseins. Und das kann ich natürlich in einer übergeordneten Dimension, kann ich das natürlich auch auf komplette Führungsteams übertragen oder Führungskreise übertragen, weil das natürlich auch oftmals ein Spiegelbild einer gesamten Organisation ist.
Du hast jetzt ja schon den, würde ich fast behaupten, Modebegriff Burnout angewendet. Das ist ja auch ein Begriff, der erst in der letzten Zeit so richtig an Relevanz gewonnen hat oder richtig überhaupt in der Wirtschaft ein Thema ist. Würdest du sagen, dass es bei Resilienz ähnlich ist, dass die Relevanz von Resilienz in letzter Zeit auch gestiegen ist?
Ja, absolut. Also wir beschäftigen uns jetzt ja mittlerweile mit der Entwicklung von Unternehmen, Führungskräften und Menschen seit über 30 Jahren. Wir haben dieses Jahr 30-jähriges Firmenjubiläum. Das heißt also, ich beschäftige mich 30 Jahre mit Unternehmen und deren Entwicklung und mit dem Begriff Resilienz. Das Ganze ging vor 3, 4, 5 Jahren, ging das los, ja. Und das hatte mal einen kurzen Peak vor der ganzen Corona-Thematik, weil es da ganz stark durch die diversen Pressen ging, auch mit mehreren Titelseiten, Spiegel, Stern und so weiter, Fokus. Also jede Zeitung, die was auf sich hielt, bis hin selbst zur Bild-Zeitung, auf einmal war es das zentrale Thema, dass wir mit allen möglichen psychosomatischen Krankheitsbildern konfrontiert sind. Und unter dem Motto Beachtung bringt Bestärkung, also je länger ich mich damit konfrontiere und auseinandersetze, fühle ich mich auch schon ein bisschen kaputt und eigentlich hätte ich es ja auch schon. Und was man vielleicht vor einigen Jahren als ganz normale Müdigkeit, weil man einfach zu viel zu tun hatte, dann vielleicht erlebt hätte und gesagt, der muss einfach mal ein paar Tage Pause haben oder da muss ich vielleicht mal, oder ganz andere Themen, da muss ich vielleicht mal ein bisschen mit der Ernährung umstellen oder muss mal ein bisschen mehr Sport machen und so weiter. Das ging auf einmal alles komplett in die Richtung, oh, der hat auch schon Erschöpfungssyndrom und der ist auch Burnout gefährdet. Und man hat es ja auch gesehen, dass in den Firmen die Krankheitstage, also wir beschäftigen uns ganz viel mit der Gesundheitsquote oder mit den Krankentagen in Firmen, in Unternehmen, dass die Krankentage, die vorher ganz stark beeinflusst waren durch Rückenschmerzen und so weiter, dass auf einmal immer mehr Krankheiten kamen durch psychosomatische Themen. Und das ist dann erst ganz abrupt beendet worden durch die Corona-Situation, weil es auf einmal nichts mehr anderes gab, natürlich auch Lockdown, Homeoffice und so weiter, dann wurde es auf einmal, war das Thema nicht mehr da. Aber justament genau in der Situation, das war ja die Frage, als das Thema auf der einen Seite immer weiter hochging, ging auf der anderen Seite natürlich das Thema Resilienz auch hoch. Und heute vergeht kaum ein Führungsworkshop in einem Unternehmen. Wir beschäftigen uns viel ja mit Wertekontexten und da hätte man, wenn man vorher 12 Kernwerte entwickelt hätte in der Werteentwicklung, die das Unternehmen steuern sollen, hätte man vorher immer 12 Werte gefunden, oder wäre das jetzt nicht dabei gewesen. Und heute gibt es kaum noch ein Wertebild, was definiert und festgelegt wird, wo der Begriff Resilienz nicht auch eine Rolle spielt oder sogar als Kernwert der Organisation benannt wird, nachdem man sich dann ausrichten soll oder wofür man was machen muss.
Du hast ja einleitend direkt schon gesagt, dass es immer mehr diese psychosomatischen Erkrankungen gibt, damit einhergehend auch vielleicht die Resilienz als solche geringer geworden ist bei den Leuten. Würdest du das auch so unterschreiben, dass tatsächlich nicht nur die Relevanz gestiegen ist, sondern auch die Gesellschaft als solche weniger resilient geworden ist?
Ja, absolut. Habe ich auch in einem meiner letzten Podcasts sogar thematisiert. Und es ist natürlich maßgeblich beeinflusst durch die externen Informationskanäle, mit denen ich konfrontiert werde. Weil ein ganz wichtiger Themenbereich ja bei Resilienz ist ja die Frage, sehe ich für mich Dinge, die in der Zukunft kommen, positiv? Sehe ich Dinge, die für mich sich widerspiegeln, optimistisch? Ja? Und ich habe gerade die Entwicklungen der letzten Jahre jetzt, die ja in sich schon Herausforderungen genug sind, also Transformation mit großen Veränderungen, wo die Leute ja immer mehr Zukunftsängste haben. Und wenn natürlich in Talkshows Leute wie Richard David Precht, den ich übrigens sehr schätze, sagt, dass 50% der Menschen heute ihren Arbeitsplatz in einigen Jahren nicht mehr haben werden, ja, und das natürlich vehement weiter postuliert wird, dass natürlich die Zukunftsängste damit natürlich aller Beteiligten steigen, ja, weil natürlich existenzielle Nöte daraus vorprogrammiert sind oder Veränderungen. Menschen haben ja auch Gewohnheitsprozesse, wollen sich nicht unbedingt verändern. Und diese Themen natürlich sehr präsent waren, das wäre schon Herausforderung genug gewesen. Und dann natürlich jetzt durch die Pandemie, ja, und vor allen Dingen auch durch die Epidemie, ja, mit allem, was jetzt da gerade passiert, die Leute natürlich immer mehr Zukunftsängste bekommen. So, und jetzt kommt das, was ich da eigentlich sagen möchte, dass wenn die gleichen Szenarien, die gleichen Veränderungen, wenn die vor 30 Jahren ja gewesen wären, wäre der Informationsweg der Menschen höchstwahrscheinlich einmal am Tag, wenn überhaupt, über die Tageszeitung möglich gewesen oder abends mal über die Tagesschau. Und die restliche Zeit hätten sich die Leute auf die Dinge konzentriert, die sie nämlich eigentlich zu machen haben, auf ihr eigenes Leben. Und heute, durch die Smartphones und omnipräsente Kommunikationswelt, bin ich von früh bis spät permanent damit konfrontiert, was da im Krieg gerade passiert, was durch die Transformation passiert, was durch die Preiserhöhungen passiert, was durch die Veränderung der Gesellschaft passiert. Und damit werden natürlich die Zukunftsängste der Menschen immer größer, was automatisch natürlich die Widerstandsfähigkeit beeinträchtigt und die Leute damit natürlich automatisch eher in die negative Spirale fallen wie in die positive.
Wenn wir jetzt mal zwei Fragen zurückspringen, hast du schon direkt die Krankheitstage angesprochen. Krankheitstage ist ja auch ein Teil von organisatorischem Commitment. Wie gerne gehe ich zur Arbeit? Habe ich Freude an der Arbeit? Sehe ich einen Sinn in der Arbeit? Welchen Zusammenhang oder kann man überhaupt einen Zusammenhang zwischen Resilienz und dem großen organisatorischen Commitment ziehen? Oder?
Absolut. Das betrifft das Individuum, es betrifft die Organisation. Also stell dir vor, Arbeit macht Spaß und jeder geht hin. Ist ja erstmal das, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Morgens, wenn er wach wird, warum stehe ich überhaupt auf? Woher kommt meine Motivation? Ich behaupte, dass die Motivation vieler Menschen, heute morgens aufzustehen, nur darin besteht, weil sie dringend auf Toilette müssen. Dann vielleicht kommt noch der zweite Motivator, das ist der Hunger. Aber viele Menschen würden morgens natürlich auch gerne liegen bleiben, weil sie gerade gar keine Motivation, keinen intrinsischen inneren Antrieb mehr haben, gar keinen Sinn mehr sehen in dem, was sie machen. Weil wenn sie jetzt in ein Unternehmen reingehen, und das war ja auch schon natürlich die ganzen letzten Jahre immer wieder ein Thema, auch belegt durch die Gallup-Studie, die jedes Jahr wieder aufgelegt wird, wovon man ja mittlerweile in Deutschland sogar schon vor Corona davon ausgegangen ist, dass 80% der Mitarbeiter in deutschen Unternehmen bereits heute die innere Kündigung ja ausgesprochen haben, ist das ja genau kontrakarierend zu dem, Arbeit macht Spaß und jeder geht hin. Also ich gehe dahin, weil ich am Monatsersten möglichst das Schmerzensgeld bekommen möchte für das, was ich in dem Monat ertragen habe. Ja, das heißt also, wenn ich das in den Gesamtkontext ja betrachte, dann ist natürlich völlig klar, Kein Sinn, keine Motivation, kein innerer Antrieb, keine Vision, keine Zukunftsperspektive, keine Resilienz.
Das sind ja sehr drastische Folgen. Sind sich Unternehmer darüber bewusst, mit denen du zusammenarbeitest, dass eine nicht ausgeprägte Resilienz, ein nicht ausgeprägtes organisatorisches Commitment diese drastischen Folgen hat?
Nein, da ist es nach wie vor so, ich meine, das ist ja unser tägliches Tun. Wir sind permanent mit Unternehmern konfrontiert in den verschiedensten Veranstaltungen, Vorträgen und so weiter. Ich führe jeden Tag immer wieder Gespräche mit anderen Unternehmern. Und der Anteil derer, die sich darüber bewusst sind, ist sehr gering. Ja, also ich würde es prozentual immer noch in einem sehr niedrigen Bereich sehen. Hängt natürlich mit vielen Dingen zusammen. Es gibt allerdings einen Trend auf der anderen Seite, der uns in diesem Jahr sehr, sehr überrascht hat, dass ich aber immer mehr Unternehmer, aber ich rede trotzdem von einem kleinen Teil, aber immer mehr, der wächst. Deswegen bin ich gespannt, was die nächsten 5 Jahre passieren wird, sich damit beschäftigt, dass man im Unternehmen, was die Kultur betrifft, und da rein kommt dieses Thema ja irgendwo auch mit, schon etwas verändern muss. Ja, und wir hatten dieses Jahr, wir vertreten ja den renommiertesten Arbeitgeberpreis der Welt, Great Place to Work, und da geht es genau um diese Themen, die wir gerade eben schon angesprochen haben. Und wir haben vor Corona im Jahr immer so 2400, 2500 Unternehmen in Deutschland. Ich meine, das ist ja in Relation zur gesamten und zu allen Wirtschaftsunternehmen, die es in Deutschland gibt, ein Promillesatz, ein ganz niedriger Prozentsatz, dass sich 200.000 Unternehmen damit beschäftigen, dass 1200 dann in einen Wettbewerb gehen. Und dann 800 es auch schaffen, in diesen Wettbewerb reinzukommen. Das hängt mit dem Kriterium zusammen, wie weit sich die Mitarbeiter mit diesem Thema beschäftigen wollen und bei einer Mitarbeiterbefragung auch aktiv teilnehmen. So hat sich jetzt während der Corona-Zeit und nach Corona der Anteil der Unternehmen noch einmal wesentlich vergrößert, die sich damit beschäftigen. Also nicht jetzt weniger geworden, wo man sagt, Handel, Dienstleistungen sind durch Corona eher noch ausgebremst, wir beschäftigen uns nicht damit, sondern es ist sogar der Anteil derjenigen, die sich beschäftigen, wächst. Also das Bewusstsein dafür steigt, aber immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau.
Also das Bewusstsein steigt. Bewusstsein ist natürlich erstmal der erste Schritt. Aber nach dem Bewusstsein geht es natürlich auch um die Umsetzung. Was kann ein Unternehmen konkret tun, um die Resilienz bei seinen Angestellten zu erhöhen und dann am Ende natürlich auch ein resilienteres Unternehmen zu werden?
Und da sage ich jetzt, ist der Prozentanteil der Unternehmen, die jetzt auch wirklich hier eine tatsächliche Organisationsentwicklungsveränderung hinkriegen, um ja auch eine nachhaltige und durchdringende Wirkung zu erzielen, noch wesentlich geringer. Also schon dramatisch gering, ja. Es wird für viele Unternehmen, und das sehen wir jetzt auch bei der Great Place to Work Befragung, wir machen da ja ein Führungs- und Kulturaudit, um genau diese Dinge zu hinterfragen. Wir machen eine Mitarbeiterbefragung, um zu sehen, wie diese Dinge da auch Glaubwürdigkeit, Teamfähigkeit und so weiter da auch wahrgenommen werden. Und es gibt sogar ja dann noch einen KPI-Vergleich, nämlich genau über die Mitarbeiter-Krankentagequote, ja, über die Bindungsquote der Mitarbeiter im Unternehmen, also die Verweildauer der Mitarbeiter im Unternehmen, und vor allen Dingen auch über die Empfehlungsquote, wo Mitarbeiter nach außen dann natürlich entsprechend Positives berichten, um ihre Freunde oder andere auch mit in dieses Unternehmen reinzubringen, dass es kaum ein Unternehmen gibt, die wirklich mit einer nachhaltigen Strategie an diesen Themen arbeiten, sondern es wird, wenn dann, eher so als Feigenblatt-Effekt werden Workshops durchgeführt, wo man sich schon mal mit diesen Themen beschäftigt, wo man versucht, die Leute ein bisschen mehr mit ins Boot zu holen, das Thema irgendwo präsent zu machen, ja, und so weiter. Aber eine wirklich nachhaltige Strategie, so wie wir sie verfolgen, gibt es in kaum einem Unternehmen. Es ist nur die Spitze des Eisberges. Und interessanterweise, das sind es die Unternehmen, wir können gerne über die Dinge reden, die da zu machen sind, dass genau die Unternehmen, die es schaffen, dann auf einmal die besten Werte bekommen, die höchsten Reputationen bekommen und sich dann auch die Great Place to Work Unternehmen in Deutschland oder in Europa nennen dürfen, weil sie genau die einzigen wenigen sind, die mit einer wirklichen, tatsächlichen, nachhaltigen Strategie arbeiten.
Dann reden wir doch über die nachhaltige Strategie. Was beinhaltet das denn?
Sehr gerne. Die nachhaltige Strategie ist, und das ist ja ganz, ganz wichtig, auch in dem Thema Resilienz im Gesamtkontext, ist erst einmal eine gemeinsam mit allen Mitarbeitern, und das ist der ganz, ganz große Unterschied, eine gemeinsam mit allen Mitarbeitern entwickelte Zukunftsperspektive für dieses Unternehmen zu schaffen. Also wo möchte dieses Unternehmen hin? Was sind die Visionen und was sind die Ziele, ja, von diesem Unternehmen? Und das nicht nur mit der kleinen Führung zu machen oder mit der Geschäftsleitung zu machen, sondern wirklich mit allen Mitarbeitern des Unternehmens. Und wenn das wirklich auch gewollt wird und auch wirklich gemacht wird, wird natürlich automatisch der innere Antrieb und die Motivation steigen, weil ich damit erst einmal alle Betroffenen zu Beteiligten mache, weil man zusammen eine gemeinsame Zukunftsperspektive sieht. Und diese Zukunftsperspektive ist natürlich logischerweise erstmal, weil die ist ja auf etwas Positives ausgerichtet, gibt die erstmal allen Beteiligten Optimismus. Und das ist ja das, was in ganz, ganz vielen Unternehmen überhaupt nicht mehr vorhanden ist und auch bei den Menschen natürlich dann nicht vorhanden ist. Die sehen weder einen Sinn, wofür sie das machen, noch fühlen sie sich integriert in das, was sie tun, noch gibt es für das Unternehmen eine Zukunftsperspektive, die etwas Positives besagt. Und das ist erstmal der alles entscheidende Impuls. Und wir können es gerade mit einem Unternehmen, ich gehe gleich auf weitere Punkte ein, mit einem Unternehmen hervorragend belegen, in einer Branche, ein Handelsunternehmen mit 600 Mitarbeitern und betroffen natürlich durch die Corona-Thematik, durch jetzt die Ukraine-Thematik, zusätzlich noch einen Cyberangriff bekommen, Lieferketten-Thematik und so weiter. Also viel mehr Black Swans auf einmal geht überhaupt nicht. Umsatzverluste im Moment in Millionenhöhe, und trotz alledem, die Mitarbeiterfluktuation in den letzten 2 Jahren mit all diesen Rahmenbedingungen, so niedrig wie noch nie. Wir hatten vorher in diesem Unternehmen genau das gemacht, wir hatten das gemeinsame Leitbild entwickelt und die Mitarbeiter, ich höre es jetzt in ganz vielen Mitarbeitergesprächen, sagen, das hat ihnen ganz klar die Kraft gegeben, die Sicherheit gegeben, den Optimismus gegeben und das getragen natürlich auch durch die Geschäftsleitung, dass man nicht hier eine rosa Brille aufhatte oder irgendwas, sondern dass man auch in dieser Krisensituation gemeinsam an einer positiven Zukunftsentwicklung arbeitet. Das ist der erste Schritt. Also erstmal einer Organisation zusammen eine Sinndimension zu geben. Und gerade in einer Krisensituation brauchen die Leute ja genau das, dass sie sagen, wozu mache ich das überhaupt? Wenn alles normal läuft, alles gut ist, dann ist sowas auch schön, über eine Vision zu reden oder über eine positive Zukunft zu reden. Aber gerade, wo das in Frage gestellt wird, ist es ja noch viel wichtiger. Also jetzt muss ich ja noch öfters über die Vision reden, ich muss noch öfters über die Ziele reden. Ich muss sagen, auch wenn es jetzt gerade schwer ist, auch wenn wir jetzt gerade in der Krise sind, auch wenn wir vielleicht sogar Kurzarbeit machen müssen, aber wir glauben alle gemeinsam an unsere positive Zukunft. Und das ist natürlich ein komplett anderes Mindset in der Organisation.
Wir haben jetzt sehr viel über die unternehmerische, organisatorische Seite gesprochen. Es gibt dann natürlich auch noch die individuelle Seite. Welche Stellschrauben kann denn das Individuum selbst drehen, um resilienter zu werden? Gibt es irgendwelche Aktivitäten, irgendwas, womit er sich beschäftigen kann, um dann letzten Endes ein resilienterer Mensch zu werden?
Wenn ich darf, würde ich sogar noch ganz gerne einen kurzen Zwischenschritt erklären, bevor ich dann genau zum Individuum komme. Weil es ist natürlich nochmal wichtig, und das sollte auch unbedingt herausgestellt werden, eine Vision darf natürlich nicht zur Halluzination werden. Sondern es muss natürlich klar sein, dass das, was man sich da für die Zukunft vornimmt, das gilt natürlich auch für das Individuum. Er muss es ja glauben, dass das auch geht. Also es darf ja keine Träumerei sein. Es darf ja keine, wie gesagt, nicht irgendwas sein, wo im inneren Kern der Einzelne sagt, ja schön, dass wir zwar die Vision entwickelt haben, aber das werden wir eh nicht schaffen. Aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen. Sondern er muss es ja glauben. Er muss ja da mitgenommen sein für sich. Und vor allem über alle Hierarchieebenen, über alle Altersstufen, geht ja für jeden in der Organisation. Egal, ob es die Reinigungskraft ist oder ob es der kaufmännische Leiter ist. Die müssen ja beide das gleiche Mindset mitbringen, dass sie wissen, ich bin ein Teil dieser Organisation und durch meinen Anteil bin ich part of the game und zusammen kriegen wir das Ergebnis. Also von daher Individuum bis hin zur Organisation. Wichtig ist aber das tägliche Tun. Also ich habe zwar die große Vision, die jetzt ein paar Jahren weg und man glaubt an das, was in 2030 passiert, aber jetzt ist ja gerade scheiße. Oder jetzt ist es schwer. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass jeder Mitarbeiter in seinem Wirkungsbereich, und ich bleibe jetzt nochmal bei dem Beispiel von der Reinigungskraft, bis hin zum kaufmännischen Leiter oder zum Personalchef oder irgendwas, dass jeder weiß, woran muss ich jetzt arbeiten, was muss ich nächste Woche machen, was muss ich nächsten Monat machen, damit wir da durchkommen, um da hinzukommen. Also ich brauche einen konkreten Handlungsplan. Und wenn ich diesen Handlungsplan habe, und den gilt es gemeinsam in der Organisation zu entwickeln, welche Aufgaben habe ich, welche Maßnahmen muss ich einleiten, also es muss klar sein, was muss ich tun. Und das ist dann die positive Vision mit dem dann tatsächlich stattfindenden Pragmatismus. Und das gibt natürlich dem Individuum, von daher kann ich die Frage schon damit zumindest beantworten, gibt dem Individuum natürlich auch im täglichen Tun Halt und Sicherheit. Also man redet nicht von der Karotte, die irgendwo hängt, ja, der ich vielleicht gefühlt hinterherlaufe, aber es nie erreichen werde, aber wir haben viel Hoffnung, ja, sondern ich muss ja auch für mich konkret wissen, was muss ich heute Morgen machen und warum gehe ich heute Morgen dahin? Ich muss heute das machen, ich muss diese Woche das machen, ich muss nächste Woche das machen, ich muss diesen Monat das machen, ja, und das Schritt für Schritt für Schritt, ja, das muss jedem bewusst sein und dann können wir quasi gemeinsam das Schiff dahin steuern, wo wir es hinsteuern wollen.
Das muss ja letzten Endes auch einfach von natürlich organisatorisches Level, die Vision, Mission, aber das Individuum trägt es ja letzten Endes.
Absolut.
Das ist ja ganz klar. Zwischen Individuum und Organisation steht ja noch das Team. Das, natürlich gibt es das Individuum, den Angestellten und die große Organisation, aber viele Aufgaben werden ja auch im Team gelöst. Resilienz ist ja jetzt ein Thema, was von Emotionen lebt. Emotionen lassen sich ja leicht anstecken, wie wir wissen. Gilt das auch für Resilienz? Kann ein resilienter Angestellter im Team andere auch mit seiner Resilienz anstecken? Kann er für eine ausgeprägte Resilienz bei den anderen sorgen?
Das ist aus meiner Sicht natürlich eine Haltung, ja, die ich insgesamt natürlich dann in einer Organisation schaffen kann. Und ich habe immer einen ganz ketzerischen Spruch an der Stelle, der ist bei mir natürlich gefährlich, wer mich kennt. Wer mit Hunden ins Bett geht, der muss sich nicht wundern, dass er auch mit Flöhen aufwacht. Ja? Und das heißt also, ich umgebe mich natürlich mit den Leuten, ja, wie ich natürlich selber auch denke und ticke, mit denen umgebe ich mich gern. Also wenn ich natürlich selber jemand bin, der die ganze Zeit rumheult, dann werde ich mich sehr gerne auch mit Leuten umgeben, die rumheulen. Ja? Und wenn das natürlich in der Organisation so ist, dass alle rumheulen, ja, wie soll dann was Positives dabei rauskommen? Ich könnte jetzt andersrum sagen, wenn ich es schaffe, in dieser Organisation immer mehr Menschen da reinzukriegen, die diese Resilienz für sich fühlen, leben, spüren, die optimistisch sind, die Ziele haben, die in der Lage sind, Dinge zu verändern, anzunehmen. So, und das immer mehr das gefühlte Mindset ist in dieser Organisation, dann werden es Leute, die rumheulen, sehr schwer haben, weiter rumzuheulen, weil dann merken sie ja immer mehr, dass sie damit immer mehr alleine sind. Und wenn dann klar ist, ich lasse mich davon mitnehmen, ja, dann habe ich natürlich damit automatisch in der gesamten Organisation eine Resilienz. Und ich finde, man sieht es sehr, sehr schön wiedergespiegelt im Teamsport. Ja, wenn eine Mannschaft etwas Außergewöhnliches erreicht, ja, und mit einer großen mentalen Stärke übermächtige Gegner schlägt, wie es jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt mit Barcelona vor einigen Wochen gemacht hat, ja, dann sieht man eindeutig, dass in dieser Organisation Glaube da ist, dass Optimismus da ist, wo jeder gesagt hätte, haben die überhaupt keine Chance, ja, dass die an eine gemeinsame Vision, ja, glauben und so weiter und es dann natürlich auch geschafft haben. Ja. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit hoher Resilienz etwas erreicht hat.
Ja, wie im Unternehmen, die Corporate Culture muss einfach stimmen. Das geht natürlich, wie du es dann auch schon gesagt hast, von der Reinigungskraft bis zur Führungsperson. Das ist etwas, was von jedem Einzelnen zu 100% geglaubt und getragen werden muss, zu 1000%, ja.
Und die Hochkultur dann, also die man sicherlich mit Resilienz dann auch beschreiben kann in einem Unternehmen, ist, wenn genau das gewollt über alle Abteilungen und Hierarchiestufen in einem offenen Dialog sogar ausgetauscht wird. Also wir haben zum Beispiel in sogenannten Leitbildtagen, die wir dann durchführen, ja, haben wir ganz bewusst, ja, zusammengesetzte Teams und Gruppen in der Diskussion, ja, dass der Geschäftsführer oder der Manager, ja, bleiben wir bei dem Bild, mit der Reinigungskraft, ja, oder mit Mitarbeitern aus dem gewerblichen Bereich, aus der Produktion, aus der Küche, sonst irgendwo, dass die in Teams zusammensitzen, über genau diese Themen reden, und zwar ohne Hierarchien. Ja, sondern in einer komplett offenen Diskussion sich darüber austauschen, ja, wo wir stehen, wo wir hinwollen, wie wir die Werte in unserer Organisation leben, was es heißt, Herzlichkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortung. Und das ist diese Corporate Culture. Und das muss ich nicht nur einmal machen, ich muss es immer wieder machen. Ja, es ist ein Prozess, es ist eine Nachhaltigkeit, ja, und es muss gewollt sein. Und die gleichen Leute, die vor einem Jahr zusammensaßen, die auch untereinander natürlich dann auch weiter Kontakt haben, reden nächstes Jahr wieder darüber und sagen, was hat sich verändert seitdem, wie gut sind wir unterwegs, wir beurteilen das, wo stehen wir da? Und wenn das in der kompletten Organisation über alle Hierarchieebenen von allen miteinander in einem offenen Dialog gelebt wird, dann haben wir eine ganz hohe Resilienz.
Und wenn wir die ganz hohe Resilienz haben, wird die ja durch die Individuen, durch die Angestellten auch im Unternehmen gelebt. Und wenn du dann einen Menschen siehst, als außenstehende Person jetzt, den du als resilient beschreiben würdest. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, das ist ein resilienter Mensch, weil es ist ja immer nur zu einem gewissen Grad Resilienz. Natürlich ist keiner der resiliente Mensch. Aber angenommen, er wirkt für dich resilient. Gibt es da noch ein anderes Charakteristikportfolio, was du bei solchen Menschen erkennen kannst?
Also das ist auf jeden Fall ein Mensch, der, wenn ich mit ihm ja diskutiere, der mir natürlich auf jeden Fall zeigt, dass er für sich klar ist. Also, dass er klar ist, dass er auch für sich positiv klar ist, ja, und dass er zukunftsorientiert agiert. Also, er glaubt an die Chancen, die sich ihm bieten. Er glaubt auch jetzt in der Zeit, ja, dass er viele Möglichkeiten hat, etwas positiv zu verändern. Er ist lösungsorientiert, er hat eine Haltung, er hat eine innere Stärke und so weiter. Und ich finde, dass es sehr, sehr schnell klar wird, wenn man in Gespräche reingeht, ob man es mit Menschen zu tun hat, die dann eine Resilienz leben, ja, oder eher halt nicht. Und wenn ich relativ schnell in Gesprächen schon höre, dass hier alles schlecht ist, dass alles negativ ist, dass wir nur Probleme haben, dass wir gar nicht wissen, wie es morgen weitergehen soll und ich fühle mich auch schon ganz schlecht und ich weiß auch gar nicht, ob ich meinen Job noch morgen haben möchte und so weiter. Und das vielleicht auch nicht nur in dem Gespräch kundgetan wird, sondern immer wieder, wenn ich mit dem Mensch auch in zeitlichen Abschnitten zu tun habe, er immer weiter in dieser Tonspur fährt. Also dann kann man da sicherlich nicht von Resilienz sprechen.
Ja, absolut, absolut. Zum Abschluss würde ich jetzt nochmal den persönlichen Bogen spannen. Du bist ja als Geschäftsführer natürlich auch tagtäglich mit Führungsaufgaben konfrontiert. Welche Aspekte, welche Einflüsse hat denn das Thema Resilienz auf deine Führungseigenschaften? Was sind für dich Merkmale von resilienter Führung?
Also genau das, was wir eben natürlich auch jetzt über Dritte ja gesagt haben, das sind natürlich Themen, die mich persönlich natürlich auch immer wieder auch beschäftigen. Und wir haben ja auch in unserer eigenen Unternehmensorganisation jetzt gerade in den letzten Jahren, kurz vor Corona übrigens beginnend, unsere neue Zukunftsausrichtung ja festgelegt. Und wir haben unsere eigene neue Vision gebildet, unsere neue strategischen Ziele auch gebildet, auch mit großen Wachstumszielen, auch nochmal für die nächsten Jahre. Und dann sind genau diese Black Swans, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, alle losgegangen. Und zwar genau natürlich auch für mich in dieser Zeit war es extrem wichtig, dass wir das genau vorher gemacht hatten, weil für mich völlig klar war, dass diese Vision, diese Ziele und so weiter auch nach wie vor Bestand haben, auch wenn jetzt die Rahmenbedingungen sich gerade für uns auch verändert haben. Und dass man da natürlich sich weiterhin optimistisch hält, dass man dran glaubt, ja, dass man diese Dinge selber erreichen kann. Und ganz, ganz wichtig auch, dass ich immer wieder in jeder Situation für mich klar erkenne, und da gibt es manche Erlebnisse auch, die einem widerfahren, wo man sehr schnell und sehr leicht sagen könnte, da ist irgendjemand anders dran schuld, ja, oder die Umstände sind jetzt dann so. Und ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften für mich selbst und für Menschen, die Resilienz leben, ist Verantwortung zu übernehmen. Also ganz klar zu sagen, ich habe die Verantwortung für das, was passiert. Ich habe die Verantwortung, mein Unternehmen dahin zu führen. Ich habe die Verantwortung, die richtigen Entscheidungen ja zu treffen. Und deswegen sind das Themen, die sicherlich aus dem Bereich Resilienz für mich persönlich in meinem Schaffensbereich sehr, sehr wichtig sind.
Und dann abschließend, würdest du dich auch als resilient beschreiben?
Das ist ja immer schwer, dann selber so etwas über sich einzuschätzen. Aber das sollten lieber andere tun, die mit mir auch zusammenarbeiten, meine Mitarbeiter oder meine Klienten, die ich natürlich da auch begleite, gerade in diesen Situationen jetzt. Ja, aber ich würde mich auf einer Resilienzskala auf jeden Fall auf einem äußerst hohen Wert sehen. Also wenn ich eines für mich in Anspruch nehmen darf, bei allen Herausforderungen der letzten 30 Jahre und vor allen Dingen jetzt auch der aktuellen Phase, dann würde ich mich als mit äußerst hoher Resilienz selbst wahrnehmen.
Das rundet das Thema doch perfekt ab. Dann vielen lieben Dank für die tiefgründigen Antworten und deine Gedankengänge.
Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Hören dieses Interviews und beim Beantworten der Fragen durch mich. Und das Thema Resilienz hat natürlich eine Riesenbedeutung und bekommt auch mit allen Rahmenbedingungen sicherlich auch in den nächsten Jahren eine noch größere Bedeutung. Und deswegen wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß bei dem Bewusstsein dafür, Ihre eigene Resilienz zu entwickeln, zu stärken und natürlich auch für Ihr Umfeld dazu beizutragen, dass eine Resilienz in der Gemeinschaft, sei es Familie oder sei es in der Firma auch entsteht. Und es ist natürlich ein Kontext letztendlich, der durch alle Beteiligten dann auch gelebt wird. Ja, die Woche steht wieder bevor und in dieser Woche gibt es sicherlich wieder viele Dinge zu machen. Ich wünsche Ihnen dabei natürlich viel Kraft, viel Energie, viel Freude vor allen Dingen auch bei all dem, was Sie sich vorgenommen haben. Die Pfingsttage stehen natürlich vor der Tür, von daher genießen Sie auch ein paar freie Tage und hoffentlich auch ein paar Sonnenstrahlen, die Sie da auch erleben dürfen. Und wenn die Sonne vielleicht nicht am Himmel zu stark scheint, dann zumindest sollte sie in Ihrem Herzen auch sein. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und Sie empfehlen uns weiter. Sie teilen ihn, Sie liken uns oder Sie abonnieren ihn am allerbesten, damit Sie ihn auch natürlich wöchentlich auch hören können. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen das Allerbeste. Ihr Andreas Schmaler.
Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.